Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Aus der Protestkundgebung im Auditorium Maximum der Technischen Universität hat sich eine Demonstration von vielen tausend Studenten, jungen Menschen und jungen Arbeitern ergeben. Sie zogen durch die ganze Innenstadt über die Hardenbergstraße, Tausendzienstraße und sind jetzt hier unmittelbar vor dem Springer-Hochhaus, vor der Druckerei. Sie hören selbst, meine Damen und Herren, die Sprechchöre Springer, Mörder, BZ und Bild haben mitgeschossen. Sie machen darauf aufmerksam, auf den Zusammenhang zwischen der Senatspolitik und jener des Hauses Springer. Vor dem Springer-Hochhaus eine Hundertschaft oder mehrere hundert von Polizisten, die in diesen Stunden das Hochhaus Axel Cäsar Springers bewachen.
Bild hatte mitgeschossen bei Benno Ohnesorg 1967, so der Vorwurf damals der Demonstranten, hier eingefangen vom DDR-Rundfunk. Aber wir wissen heute, das war nur eine Wahrheit. Der Todesschütze stand im Dienst des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Für den Springer Verlag Anlass, die Geschichte neu zu beurteilen. Dazu mehr in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 16. Januar 2010. Außerdem N24 vor bei dem Verkauf, Journalisten des Jahres geehrt. Bildchef Kai Diekmann entzog sich der Preisverleihung und Montag startet das dritte Programm des Deutschlandradios. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 in der Uckermark 106,1.
Radio 1 Medienmagazin, Blick nach Berlin-Treptow auf die Fernsehwerft. Direkt an der Spree ist die Matz & Mohr TV Produktions GmbH beheimatet. Ihr Geschäftsführer ist zugleich auch N24 Geschäftsführer Thorsten Rossmann. Und seit dem 12. Januar 2010 wissen wir, er will N24 kaufen. Am 24. Januar 2000, also vor 10 Jahren, ist N24 als zweiter privater Nachrichtensender gestartet und steht damit kurz vor seinem 10. Geburtstag. Nach eigenen Angaben ist N24 seit 2004 Marktführer in diesem Segment. Zurzeit hat er rund 1,3% Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit einer Verweildauer von 12 Minuten. 2003 waren es nur zwischen 3 und 4 Minuten, also eine Steigerung um 300%. Offenbar ist das den Chefs der Pro7-Sat1 Media nicht genug. N24 in der Senderfamilie zu belassen. Gerüchte, die Renditeerwartungen seien zu hoch, klingen glaubhaft. Aber was bringt nun einen Geschäftsführer wie Thorsten Rossmann dazu, den Sender gleich zu kaufen?
Gut, dazu muss man natürlich den Rahmen sehen. Der Rahmen besteht darin, dass der Vorstand der Pro7-Sat1-Gruppe dem Gedanken an einen Verkauf des Senders jetzt sehr deutlich und sehr öffentlich nahegetreten ist. Vor diesem Hintergrund habe ich es für richtig gehalten, auch mein unternehmerisches Interesse an N24 deutlich zu machen. Verbunden sind damit auch Überlegungen, wie man aus Sicht jetzt der Pro7-Sat1-Gruppe das Nachrichtenthema, den Nachrichtenbereich insgesamt wirtschaftlich neu aufstellen kann. Und das ist eine Ausgangsvoraussetzung, mit der wir uns als Management natürlich ohnehin tagtäglich zu beschäftigen haben. Insofern haben wir gute Voraussetzungen, diese Aufgabe zu erfüllen. Gleichzeitig ist es so, niemand kennt den Sender so gut wie wir. Wir sind diejenigen, die die Mitarbeiter auch kennen. Das bietet für die Mitarbeiter an sich die Gewähr, dass sie hier auch fair und auf Augenhöhe behandelt wird, soweit es eben die sicherlich zu treffenden Restrukturierungsmaßnahmen dann zulassen. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen mit einem Geschäftsmodell beschäftigen, das wir aufsetzen, was wirtschaftlich tragfähig ist unter den veränderten finanziellen Rahmenbedingungen, die in der Pro7-Sat1-Gruppe im Augenblick diskutiert werden. Wir werden schauen, dass wir so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten, dass wir dann auch, und das ist in Verbindung mit Matz & Mohr, dem Produktionsunternehmen des Frühstücksfernsehens und des Sat1-Magazins, dann auch möglich, dass wir hier also im Verbund ein sehr breit aufgestelltes Produktionsunternehmen schaffen können, dessen Portfolio von Hard News, Talksendungen, Magazinen, Reportagen, Dokumentationen bis hin zu Boulevard-TV reicht. Und insofern rechnen wir uns hier auch gute Chancen aus, neue Formate zu akquirieren und dann zu produzieren. Insofern sind wir hier zuversichtlich, für den Sender, aber auch für seine Mitarbeiter das Beste zu erreichen.
Das klingt alles schon sehr reif. Und auch Fernsehvorstand Andreas Bartel von der ProSiebenSat.1 Media findet laut Kress-Report Ihre Geschäftsidee interessant, so wird berichtet. Was könnte denn den Verkauf an Sie noch behindern? Gibt es da noch sowas wie ein Interesse der Finanzinvestoren, die sagen, nein, das wird uns möglicherweise auf die Füße fallen, wenn wir den Nachrichtensender rauslösen, weil auch in Deutschland die Medienaufsicht vielleicht noch Bedingungen stellen wird?
Das ist jetzt schwer abzuschätzen, was das noch verhindern oder verändern kann. Man muss klar sehen, ein MBO, ein Management Buyout, ist eine von mehreren Optionen, die der Vorstand derzeit prüft. Dazu kommt dann auch, dass ein Verkaufsprozess möglicherweise gestartet wird, wo dann externe Interessenten für N24 bieten. Das können große Verlagshäuser sein, das können Medienunternehmen, das können auch Private Equity Investoren sein, die hier Interesse haben, ein solches Asset im deutschen Fernsehmarkt mit einer solchen Marktstellung zu erwerben. Insofern, hier liegt noch viel Arbeit vor uns und am Ende wird der Vorstand entscheiden, die Kriterien, nach denen entschieden wird, neben den wirtschaftlichen Aspekten, werden das sicherlich auch Punkte sein, wie viele Arbeitsplätze werden erhalten, wie sieht die Positionierung aus, wie nachhaltig ist ein neues Geschäftskonzept, und dann werden wir sehen, ob wir am Ende den Zuschlag bekommen oder nicht. Es spricht einiges dafür. Gerade in der Verbindung mit meinem Partner Stefan Aust haben wir hier, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen, für Nachhaltigkeit zu sorgen, für ein journalistisches Profil. Wir sind sicherlich, wenn es denn dazu kommt, dass wir den Sender kaufen können, ein unabhängiges Unternehmen. Das heißt, wir tragen zur Meinungsvielfalt in Deutschland bei. Das wäre nicht der Fall, wenn einer der Großverlage beispielsweise N24 kaufte. Also es gibt viele Gründe, sowohl für den Vorstand wie auch für die Politik, die sich natürlich völlig zu Recht, wie Sie sagen, mit den Vorgängen befasst, dass die also sagen, okay, das wäre ein Weg, den man gehen kann und den wir auch akzeptieren.
Sie haben den Namen schon ins Spiel gebracht, Stefan Aust, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, hat auch Fernseherfahrung, wir wissen das alle, Spiegel-TV auch früher beim Norddeutschen Rundfunk und auch jetzt zu sehen gewesen, sowohl im ZDF als auch in der ARD mit Hochglanzdokumentation. Wird er sich mehr finanziell oder inhaltlich einbringen?
Stefan Aust ist als Partner in unserem Gesellschafterkreis vorgesehen, das ist die Rolle, die er einnehmen wird, mit all den Erfahrungen und Kontakten, die er hat, aufgrund seiner gesamten beruflichen Biografie und seines Werdegangs, ist das schon sehr viel, was er da mitbringt. Wir sind uns darüber einig, dass die operative Führung dieses Unternehmens, sollten wir denn zum Zuge kommen, bei mir liegt und bei meinem Management-Team. Und inwieweit er sich da noch inhaltlich oder operativ einbringt, das ist offen. Was den Finanzierungsbedarf angeht, so sind wir jetzt zunächst mal dabei, das Geschäftsmodell aufzusetzen, den Business Case zu rechnen. Daraus resultiert dann ein Finanzierungsbedarf und wenn wir den kennen, dann sehen wir weiter.
Und zur inhaltlichen Sache, ist das dann ein N24 kombiniert mit Spiegel TV zum Beispiel in der Machart, in der ästhetischen und inhaltlichen Wirkung, oder wird man sich davon lösen aus der Sicht der finanziellen Beschränkung und des Marktes, N24 neu zu erfinden?
Nein, unser Ziel ist ganz klar die Fortführung von N24, wenn es irgend geht, als Nachrichtensender. Und der Erhalt so viele Arbeitsplätze wie möglich. Die Positionierung von N24 ist höchst erfolgreich. Wir denken, dass wir uns sicherlich innerhalb dieser schon vorhandenen Positionierung weiterentwickeln müssen und werden. Aber hier sind eigentlich keine gravierenden Änderungen derzeit geplant. Wäre auch falsch, denn die Marktposition, die der Sender hat, ist das größte Asset, was er hat. Und daran zu gehen, das wäre gefährlich.
Denken Sie daran, möglicherweise da auch noch nachrichtlicher zu werden?
Das ist eine Frage des Kostenkorsetts, der Möglichkeiten, die wir haben. Für uns ist eine wesentliche Voraussetzung, dass wir weiterhin die Formatnachrichten für ProSieben, Sat1 und Kabel 1 produzieren können. Und davon ausgehend kann man dann den Sender auch strukturieren und aufstellen, sodass es passt. Man darf nicht vergessen, Stefan Aust hat mit Spiegel TV nichts mehr zu tun. Der ist da raus. Die Dokumentationen, die Spiegel TV hat, sind teilweise schon Bestandteil unseres Programms als Lizenzware, die wir hier haben. Läuft auch sehr erfolgreich. Aber es wäre falsch, sich auch nur auf einen Anbieter von Dokumentationen zu konzentrieren. Wir kaufen im Gegenteil im gesamten internationalen Markt ein, sind mit allen großen Dokumentationsanbietern eigentlich in guten geschäftlichen Beziehungen, ob es AETN ist, Granada, Discovery. Sie alle arbeiten mit uns zusammen. Wir haben auch relativ viel Nachfrage, weil wir eben doch gut 20% unseres Programms mit Dokumentation derzeit füllen. Auch hier sind im Augenblick keine größeren Änderungen geplant, weder in der Einkaufspolitik noch in der Programmierung.
Thorsten Rossmann, alter und vielleicht auch neuer Geschäftsführer von N24. Die Kurzfassung des Interviews können Sie ab sofort auch auf YouTube sehen. Den Link finden Sie unter twitter.com/medienmagazin oder bei Facebook.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Went across the mountain and across the sea. That's the only place I wanna be. Gonna treat you each night and everything's right. And baby, hold me tight.
Wir verlassen mal die Swing-Ära und gehen wieder zurück in die Jahre der End-60er. Mein nächster Gesprächspartner hat die Zeit nicht bewusst selbst erlebt. Deswegen ist es sicherlich auch für ihn und für uns alle nochmal hilfreich, uns in die Zeit zurückzuversetzen.
Achtung, Achtung, ich fordere Sie nochmals auf. Räumen Sie sofort die Bismarckstraße. Sie machen sich strafbar und kommen jetzt in den Bereich polizeilicher Maßnahmen.
Es ist eine Schande, dass die Polizei sich für solche Leute als Knüppelgarde begegnet.
Wie ist das geschehen? Sie bluten aus dem Kopf.
Ich stand dabei und ich weiß nicht, warum die Polizisten auf einmal rübergekommen sind. Auf einmal sind sie zu 12 oder 15 mit ziemlich einem wilden Blick, möchte ich sagen. Hysterisch ist vielleicht auch der richtige Ausdruck, rübergestürzt und haben hemmungslos. Hemmungslos auf die Demonstranten eingeschlagen. Ich habe unter einem kleinen Kind gelegen, das gebrüllt hatte, weil mehrere Personen auf ihm gelegen haben. Das haben die gesehen, weil um mich rum Platz war. Nichts hat sich gerührt. Das Einzige, was die Leute im Kopf hatten, war knüppeln, knüppeln, knüppeln und knüppeln.
Und diese Situation hat man nicht allein nur der Polizei zugeschoben, medial, sondern auch der Springerpresse, die diese Situation um die Studentenunruhen angeheizt hat. Aber das ist insofern vielleicht nicht ganz korrekt, weil mittlerweile ja auch neue Erkenntnisse darüber existieren, wie und vielleicht auch von der DDR diese Studentenbewegung gesteuert ist oder gesteuert gewesen sein soll, muss man immer noch dazu sagen. Die Berichterstattung in den Jahren zumindest von 66 bis 68 beschäftigt den Axel Springer Verlag bis heute. Im letzten Jahr versuchte der Verlag, ein sogenanntes Axel Springer Tribunal zu initiieren, um mit den Gegnern von 1 zu sprechen. Das erste, damals noch von den Studenten geplante Tribunal, kam nicht zustande und auch die für den Herbst letzten Jahres angesetzte Runde fand nicht statt. Diese sollte im Verlagshaus in Berlin abgehalten werden und die meisten Studenten von damals sagten ab. Nun versuchte es der Verlag erneut, seine Geschichte aufzuarbeiten. Ab morgen ist unter www.medienarchiv68.de eine fast komplette Dokumentation der Berichterstattung von damals zu lesen. Fast 6000 Artikel und Michael Mayer hat zumindest einige schon mal sehen können. Warum arbeitet der Springer Verlag eigentlich seine Geschichte so akribisch auf? Das hätten ja auch wahrscheinlich nur so ein paar Stichproben erstmal sein brauchen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss ja wissen, unter dem Vorzeigeintellektuellen, wenn man so will, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, die Geschichte des Hauses beschäftigt ihn, aber auch Thomas Schmidt, der ist Weltchefredakteur schon seit geraumer Zeit. Thomas Schmidt war ja selber mal protestierender Student in Frankfurt, ist sozusagen ein Kollege von Joschka Fischer da gewesen. Man muss sich auch nochmal in Erinnerung rufen, du hast ja eben kurz angedeutet, im letzten Jahr gab es ja auch die Veröffentlichung, dass Koras, dass der Polizist, der auf Benno Ohnesorg geschossen hatte, 1967 ja für die Stasi gearbeitet hat oder zumindest auf den Gehaltslisten stand. Also all das ist so eine Gemengelage, wo der Verlag ganz offensichtlich dieses dunkle Kapitel, sage ich jetzt mal, aufarbeiten will. Und nun will man das mit diesem diesem Online-Archiv, was ab morgen freigeschaltet wird, tun. Wir gehen aber nochmal kurz zurück ins letzte Jahr, und zwar dieses Springer-Tribunal, was nicht zustande gekommen ist. Da sagt der Weltchefredakteur Thomas Schmidt, dass er doch schon ein bisschen enttäuscht war, dass das nicht zustande gekommen ist.
Ich hätte das gerne gemacht. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn die Akteure von damals, und zwar von beiden Seiten, bereit gewesen wären, zu gucken, einfach mit dem zweiten Blick auf ein Ereignis. Man sieht ja 40 Jahre später etwas ganz anders. Ohne die Erregung von damals nüchtern darauf zu blicken und auch zu gucken, was hat man möglicherweise falsch gemacht, auf beiden Seiten. Nicht? Und da war ich natürlich enttäuscht, dass das Tribunal nicht zustande gekommen ist und offensichtlich auch sozusagen an einer Front gegen dieses Tribunal geschmiedet worden ist, was ich einfach ein bisschen kläglich fand.
Also jetzt nochmal zu dem Online-Archiv konkret. Also es sind fast 6000 Artikel aus den Jahren 1966 bis 68. Und man kann natürlich nur einen Bruchteil davon lesen. Ich habe jetzt nicht 6000 Artikel gelesen, logischerweise. Aber es ist schon interessant. Also viele Texte lesen sich auch 40 Jahre danach noch genauso hetzerisch und erlauben eigentlich keinerlei Verklärung. Andere stellen sich bei genauerem Hinschauen doch als deutlich differenzierter dar als vermutet. Also zum Beispiel findet sich so ein Artikel der BZ am 4. Juni nach dem gewaltsamen Tod von Benno Ohnesorg, wo gefragt wird, warum müssen eigentlich Polizisten eine Waffe tragen? Wie konnte es eigentlich zu diesem tragischen Tod kommen? Und einen Tag vorher hatte man ja noch in einem Kommentar auf die Studenten verbal eingeprügelt. Ein anderer Artikel der Bild-Zeitung, sonst ja auch nicht immer fein, die titelte nach dem Attentat auf Rudi Dutschke 1968 Millionen bangen mit. Und das war ein durchaus positiv gestimmter Artikel, der das Attentat eindeutig verurteilt. Also da hat man Gewalt auf allen Seiten abgelehnt. Nochmal Thomas
Schmidt. Es gab viele Artikel in der BZ, die von großem Interesse geprägt waren, herauszubekommen, was bewegt eigentlich die Studenten, die da draußen in der FU auf die Straße gehen, Demonstrationen machen, Teach-Ins machen. Da gab es schon ein Erkenntnisinteresse. Es gab auf der anderen Seite auch ein paar schlimme Karikaturen. Es gab sicher Artikel, auch Leitartikel, insbesondere aber auch Gastbeiträge, die nicht so gut waren. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, und das haben wir festgestellt, dass der Korpus der Texte und Karikaturen, von denen man eindeutig sagen muss, da ist eine gewisse Linie überschritten, das geht nicht, das ist Hetze. Die gibt es, aber dieser Korpus ist viel, viel kleiner, als selbst ich noch vor einem Jahr geglaubt hätte.
Aber viele Studenten von damals bleiben doch bei ihrer Kritik, die wir ganz kurz nochmal hier in diesen skandierten Studentenprotesten hören. Also Bild hat eben doch Verantwortung, und das kann man nicht so einfach mit vielleicht auch ein paar Artikeln jetzt gerade rücken. Nicht zuletzt ist ja deswegen auch das Springer-Tribunal im letzten Jahr abgesagt worden. Was sagen die denn nun?
Ja, also da kann man sich jetzt eigentlich den ganzen Abend drüber unterhalten. Ich habe mal mit Peter Schneider gesprochen, der ist Schriftsteller, der war einer der Mitinitiatoren der Anti-Springer-Kampagne damals in den 60er Jahren, und der hat mir halt auch gesagt, er hält von der ganzen Aufarbeitung durch den Springer Verlag nicht viel, und zwar aus folgendem Grund.
Ich glaube, die Theorie ist, dass damals der Ruf des Springer-Konzerns nachhaltig beschädigt worden ist und sozusagen über die Generationen hinweg habe sich das gehalten. Ich halte es ehrlich gestanden für eine etwas zu kurz geratene Analyse, weil man braucht ja nur jeden vierten Tag in die Bild-Zeitung zu schauen und hat das Gefühl, also anständig ist das nicht, anständiger Journalismus. Ja? Ich glaube, da unterschätzen Sie die aktuelle Wirkung Ihres großen Flaggschiffs. Aber gut, also Sie sind davon überzeugt, dass man den Schaden, der Ihnen entstanden ist aus der Springer-Kampagne, und der ist ja unbestreitbar, also der Rufschaden, dass man den beseitigen kann, indem sich jetzt alle ihre Fehler zugeben und hinterher schüttelt man sich die Hand. Das wird aber nicht geschehen. Ich habe ja auch gesagt, also so viele Fehler ich gemacht habe, die Springer-Kampagne gehört nicht zu meinen Fehlern.
Ich finde ja Transparenz immer gut. Dann kann sich wirklich jeder sein eigenes Bild bilden, um mal einen Slogan der Bild-Zeitung zu verwenden. Welchen persönlichen Schluss hast du für dich gezogen? Du hast ja die Zeit nicht aktiv wirklich miterlebt.
Nee, überhaupt nicht. Also sagen wir so, also um es auf wenige Sätze zurückzubrechen, also in der Tat ist die Berichterstattung damals in diesen Jahren differenzierter gewesen, als man heute so glaubt. Also bis dahin würde ich sogar dem Verlag, also da würde ich völlig mitgehen. Also wenn man sich das durchliest, das ist doch eine differenziertere Geschichte, als man glaubt. Andererseits, was aber wirklich fehlt, dieses Online-Archiv ist ja keine wissenschaftliche Aufarbeitung. Also man müsste sich natürlich noch viel intensiver, viel komplexer mit dieser Zeit befassen. Und das ist natürlich bislang nicht der Fall. Das findet ja nicht statt. Also dieses Online-Archiv ist, wie du sagst, es ist transparent, aber eine richtige Aufarbeitung, dass man das mal etwas fundierter bewertet, das fehlt noch völlig. Und da kommt man möglicherweise zu anderen Schlüssen. Und das werden wir ja möglicherweise irgendwie noch in den nächsten Monaten, Jahren erleben, wenn jemand ein Thema für eine Doktorarbeit sucht. Also ich kann nur sagen, das wäre jetzt wirklich mal ein schönes Thema.
Medienarchiv68.de ab morgen freigeschaltet. Vielen Dank. Dank Michael Mayer, der schon mal vorab reingucken durfte. Und vielleicht ergibt sich ja daraus die eine oder andere Medienberichterstattung hier im Medienmagazin. Vielen Dank. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und damit treten wir wieder in den Service-Teil des Medienmagazins.
Club. Radio 1 präsentiert den Club Transmediale 2010. Clubnächte, Performances, Konzerte, gemixt. Der Club Transmediale 2010. Vom 28. Januar bis zum 7. Februar, täglich ab 15 Uhr im HBC am Alex und ab 20 Uhr im WMF. Weitere Infos unter www.radio1.de. Der Club Transmediale 2010 mit Fortet, Joker, Atom TM, Planning to Rock und vielen, vielen anderen. Für alle, die auch in den Club wollen und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich können Sie hören, womit die Bild-Zeitung heutzutage kämpft. In dieser Woche wurden wieder die Journalisten des Jahres gekürt unter dem Dach des Fachblattes Medienmagazin. Dazu gehörte, wie Sie vielleicht schon wissen, Nikolaus Brender, der von der Politik verhindert wurde, eine weitere Vertragsverlängerung als Chefredakteur beim ZDF zu bekommen. Er konnte bei der Preisverleihung leider nicht persönlich anwesend sein, da er sich einer Herzklappen-OP unterziehen musste. Aber er wurde durch Klaus Richter, einem journalistischen Weggefährten und Mitarbeiter des ZDF, zitiert mit den Worten: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört uns allen. Das vielleicht für alle, die da Zweifel gehabt haben sollten in der letzten Zeit und auch durch ihre Taten dies ja mehr oder weniger konterkariert haben. Ebenfalls nicht gekommen ist ein Mensch, der aufgefallen ist, der Jury, der 60-köpfigen Jury, besonders im Bereich Unterhaltung, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, der mit seinem Videoblog doch für sehr viel Aufsehen erregte. Wir haben ja auch am Anfang des Jahres ihn diesbezüglich hier an dieser Stelle gewürdigt, ganz kurz. Aber Kai Diekmann wollte auch nicht kommen, oder in dem Fall wollte er nicht kommen, weil er der Jury lieber eine goldene Gurke verleihen wollte. Denn bei dieser Preisverleihung des Medienmagazins ist ein Journalist geehrt worden von der Süddeutschen Zeitung für seine politische Berichterstattung im Afghanistan-Konflikt. Er hätte maßgeblich mit daran gewirkt, dass die ganze Debatte um Afghanistan in der Medienöffentlichkeit so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, bis hin zu den Veränderungen in der Bewertung Krieg oder kriegsähnlich und so weiter und so fort. Sie werden die Debatte verfolgt haben. Kai Diekmann war, man sagt in Anführungszeichen, ziemlich angepisst, weil er für sich diese Aufklärungsarbeit reklamierte. Er und seine Bild-Zeitung. Hören wir doch mal ganz kurz in den Videoblog hinein.
Wofür genau bekommt ihr nun die hohe Würde und den Ruhm? Für eure Ehrung der SZ. Das war so toll und auch so fett. Daneben, dass man es nicht glaubt. Wer hat euch da am Hirn geschraubt? Doch halt, das ist nun nicht ganz fair. Denn die Recherche war echt schwer. Zum Kiosk hin in München Mitte, einmal die Bild, doch heimlich bitte. Das ist ja sowas von Recherche, das können sonst nur meine Ärsche. Ich sehe sie vor mir, die Kollegen, der Süddeutschen wie sie verwegen. Im Giftblatt blättern, links den Tee, der Blutdruck darf nicht in die Höhe. Und staunen, was hier exklusiv, die Bild berichtet aus Scharif. Ob Bombenschlag, ob KSK, es stand in Bild und auch nur da. Die Redakteure waren platt. Nur Kilz, der schrie, das will im Blatt auch ich hier haben und das kapiert. Mir ist's auch recht, wenn ihr's kopiert. So wurde aus der Bildgeschichte Gewinn für Münchner Leichtgewichte.
Ich habe natürlich Stefan Cornelius, er ist Ressortleiter Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung und Preisträger für politische Berichterstattung, gefragt, wie er denn zu diesem Vorwurf des Kopierens, des Abschreibens bei der Bild-Zeitung steht.
Na, das ist nicht nur zugespitzt, das ist schlicht und ergreifend falsch, denn es handelt sich um zwei verschiedene Berichte, um die nun hier diskutiert wird. Ich hatte den ISAF-Untersuchungsbericht, der diesen Kundusvorgang detailliert von Seiten der NATO aufgearbeitet hat, exklusiv für die Süddeutsche Zeitung aufarbeiten können. Und die Bild-Zeitung hat den Feldjägerbericht aufgearbeitet, der auch einen beträchtlichen Wirbel ausgelöst hat und dann mittelbar zum Rücktritt von Verteidigungsminister Jung geführt hat.
Aber die Jury meinte natürlich auch, dass die Nachhaltigkeit, die Sie bei der Themensetzung an den Tag gelegt haben, dass Sie ja auch ein Buch geschrieben haben, dass Sie viel länger recherchiert haben, dass das nicht so ein Alarmismus ist, wie ihn die Bild-Zeitung normalerweise betreibt ist. Wie finden Sie denn oder wie fanden Sie in dem konkreten Fall eigentlich diesen Stoff? Was war für Sie so interessant?
Also ich glaube, man kann die beiden Berichte nicht vergleichen und man sollte sie vor allem auch nicht quantifizieren. Sie haben beide ihren Wert, sie haben beide wahnsinnig viel beigetragen, damit hier dieses Thema Auslandseinsätze und Bundeswehr stärker in die Öffentlichkeit gerückt wird. Ich kann jetzt nur für meinen Bericht sprechen und der hat einen ganz starken Wert, glaube ich, dass er dieses Thema Krieg, dass das Thema Bundeswehr ist in einem Kriegseinsatz, dass das in den Mittelpunkt gerückt wird, weil wir wirklich monatelang, auch über den Feldjägerbericht hinweg, immer in der Debatte fokussiert und fast schon manisch konzentriert waren auf die Frage, wurden Tanklastzüge angegriffen und wie hätte man das auch anders lösen können, mit Tieflügen, mit Beschuss durch Panzerfahrzeuge. Nein, es ging nicht um die Tanklaster, es ging um die Menschen. Und dies, das sagt ausdrücklich dieser ISAF-Bericht und das ist, glaube ich, der Wert dieses Berichtes. Ich habe vorher in meinem Buch zu Afghanistan und auch in der Berichterstattung, ich mache das seit Jahren, immer wieder darauf verwiesen, dass das, was wir hier über Afghanistan sehen, Pillepalle ist. Das ist Kleinkram. Ja? Wir sehen das mit unserer innenpolitischen Brille. Afghanistan ist ein eigenes Land, ist ein souveräner Staat. Die Menschen haben Probleme, die können wir uns gar nicht vorstellen. Die leben seit 30, 40 Jahren im Krieg, im Bürgerkrieg, unter Gewaltherrschaft. Und wir gehen dahin und glauben, wir könnten das mit Brunnen bohren und Schulen bauen und Bäume pflanzen wieder gut machen. Nein, da geht es um einen richtig, richtig massiven Konflikt, um den Existenzkampf eines Staates. Und wir müssen das ernster nehmen. Und wir haben es lange nicht ernst genommen, weil die Politik es verschwiegen hat, in einem Schweigekartell von Parlament, Regierung und Militärführung nicht thematisiert hat. Das habe ich über Monate und Monate auch angeklagt. Und dann kam eben Kundus. Und es brauchte offenbar eines so brutalen Zwischenfalls, eines wirklich des schlimmsten Kriegszwischenfalls, den wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs erleben mit unseren Streitkräften, um die Öffentlichkeit hier wachzurütteln und ihr klarzumachen, um was es hier eigentlich geht. Ich bin unmittelbar näher dran an diesen Themen von Krieg und Frieden. Und Afghanistan selbst habe ich auch natürlich mir erst stark erarbeitet. Vor allem eben, indem ich merkte, da passiert was ganz Großes, Verlogenes. Das habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren stark festgestellt. Habe mich viel intensiver eingearbeitet, habe dann auch beschlossen, dieses Buch zu schreiben, weil mich dieser Widerspruch und diese politische, das Vakuum, das hier entstand in der öffentlichen Wahrnehmung, so empört hat. Das muss ich ehrlich sagen, das war so eine innere Erregung. War dann auch mehrfach in Afghanistan und habe das Land ja auch kennengelernt und festgestellt, dass die Menschen die ausländischen Truppen dort eigentlich schätzen und mögen und auch ihre Sicherheit ihnen anvertrauen. Und diese Diskrepanz, auch die Verlogenheit, die diese Soldaten, die wir dorthin schicken, ertragen müssen, die Angst, die sie haben und gleichzeitig die geringe Anerkennung, die sie bekommen, das alles sind Spannungsbögen, die man journalistisch natürlich aufarbeiten kann und muss. Und das ist, glaube ich, meine Haupttriebkraft gewesen.
Sind Sie denn zufrieden mit der gegenwärtigen Entwicklung, also dass der ehemalige Bundesverteidigungsminister zurückgetreten ist, dass man nun von kriegsähnlichen Zuständen spricht und dass auch die Soldaten möglicherweise irgendwann mal genau wissen, weswegen sie da überhaupt im Einsatz sind? Dass das ein Teil natürlich auch Ihrer Recherche ist, aber sind Sie zufrieden mit dem, wie es läuft?
Also es ist ja nicht mein Job als Journalist, dass ich hier für eine politische Bewertung sorge, aber selbstverständlich kommentiere ich das und ich bin schon zufrieden darüber, dass die Öffentlichkeit das Thema stärker betrachtet. Wir stellen immer fest, dass wir große Schwankungen haben. Das, was zum Beispiel Ralf Füchs von den Grünen als diesen Primitivpazifismus bezeichnet, das ist das, was Bischofin Käßmann sagt. Die sagt, wir müssen lieber Kerzen anzünden, anstatt zu schießen. Das ist halt, geht extrem an der Realität in Afghanistan vorbei. Und auf der anderen Seite haben wir auch bei den Konservativen wahnsinnige Abneigung gegen diesen Einsatz, die also sehr diffus in ihren Argumentationen verharren. Und ich glaube, mir kann es nur darum gehen, dass sie so viel Informationen über unsere Rolle in Afghanistan vermitteln. Ich glaube, die Soldaten nebenbei wissen ganz genau, was sie da machen. Die sind viel besser aufgeklärt als wir. Die Öffentlichkeit hier weiß es nicht und die hat einen absoluten Anspruch darauf. Und das hat wirklich zum Beispiel einen Verteidigungsminister Jung zu verantworten, der das lange, lange Jahre einfach verschwiegen und klein geredet hat. Auch eine Bundeskanzlerin, auch ein Außenminister Steinmeier damals, die alle aus Furcht vor diesem öffentlichen Widerstand, der gegen dieses Thema Krieg natürlich in einer Nation, die solche traumatischen Kriegserlebnisse hat wie die Deutschen, zu erwarten waren, dass dieser Widerstand ihnen zu viel war. Deswegen haben sie es verschwiegen. Und ich glaube, wir können die Öffentlichkeit nicht belügen. Was die Öffentlichkeit nicht weiß, ist, dass ist diese komplexe politische Lage in Afghanistan, was sich jetzt in der übernächsten Woche in diesem Afghanistan, in der Afghanistan-Konferenz in London auch nochmal ergeben wird. Und da haben wir auch echt eine Pflicht als Journalisten, dass wir viel, viel stärker darüber berichten, dass wir intensiver berichten. Ich habe jetzt hier eine Runde gemacht in Berlin und habe wirklich die Entscheidungsträger alle mal abgefragt, habe den Stand der Dinge erkundet. Wir schreiben das auf in der Zeitung und ich kann nur hoffen, dass das alle so intensiv betreiben und auch so ernst nehmen, wie wir viele innenpolitische Themen um Steuersenkung oder Sozialhilfereform und Hartz IV ernst nehmen. Das geht natürlich den Menschen näher, ihr eigener Geldbeutel, ihr eigenes Wohlbefinden. Aber die Außenpolitik hat auch einen hohen, hohen Einfluss, ob dieses Land in Sicherheit und in Stabilität leben kann, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Und diese Erkenntnis, das müssen wir vermitteln den Menschen, dass die Welt da draußen ihnen nicht egal sein kann.
Stefan Kornelius, er ist Ressortleiter Außenpolitik Süddeutsche Zeitung und Sonderpreisträger für die politische Berichterstattung des Medium-Magazins. Sie wissen ja, das Leben ist Geburt und Tod. Manchmal ist man auch als Medienmagazin dabei, zum Beispiel wenn Radiosender sterben wie Multikulti. Aber es ist auch mal wieder schön, wenn man dabei sein kann, wenn ein Sender geboren wird. Und das wird am kommenden Montag sein, um 6 Uhr.
D-Radio Wissen.
Das ist das dritte Programm des Deutschlandradios. Wir haben darüber schon vor einem Jahr berichten können, weil die Vorbereitungen laufen schon so lang. Aber ich fragte den Intendanten des Deutschlandradios, Willi Stoll, deswegen trotzdem noch einmal, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass man in diesen Zeiten Sender auf die Wiege gibt, warum das Deutschlandradio überhaupt ein drittes Programm braucht.
Naja, brauchen, was braucht der Mensch außer Wasser und Brot zum Überleben? Aber in dieser Medienwelt ist das Angebot D-Radio Wissen, Wissen im weitesten Sinne, Wissen als Teilinformation, als auch vielleicht gelegentlich überflüssige Information, aber auch als wirkliches Wissen über Kultur, über Wissenschaft, über die großen Fragen, die es gibt, ist eine wunderbare Ergänzung zu dem Bouquet des Deutschlandradios mit Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Und wir haben den Auftrag, dieses Programm zu verbreiten über die digitalen Möglichkeiten. Also derzeit ist es das Internet, DAB, das ist der digitale Satellit und das ist das digitale Kabel. Das Interessante an diesem Auftrag ist, dies ist von vornherein zu denken mit der digitalen Möglichkeit, also der Ausstrahlung dann auch oder der Verbreitung, der Stützung, der Ergänzung im Internet. Das Spannende, und ich beneide die Kollegen, die täglich in den letzten Monaten an der Entwicklung arbeiten konnten, dass sie dies gleich in diesen modernen Verbreitungsmöglichkeiten immer mitdenken können. Wir betrachten dies als ein auch experimentelles Programm. Das hat einen bestimmten Laborcharakter auch. Es ist das erste dieser Art, was in der Bundesrepublik aufgelegt wird. Ich kenne auch kein anderes in Europa. Und wir werden auch herausfinden müssen, was es alles für Möglichkeiten in einem solchen Programmentwurf gibt.
Digital ist an sich erstmal noch kein Wert an sich, weil auch selbst der Deutschlandfunk wird digital verbreitet und auch das Deutschlandradio Kultur. Welche Konsequenzen hat das bei der Gestaltung des neuen Programms gehabt, dass man das Programm nicht terrestrisch klassisch empfangen kann?
Wer es hört, digital hört, der hat einen digitalen Satelliten, einen DAB-Empfänger oder was auch immer und ist auch im Internet. Und wir verknüpfen dieses lineare Programm in digitaler Ausstrahlung natürlich sofort mit den Möglichkeiten, die es gibt, die es zu finden gibt und die es auch zu suchen gibt, in diesem Strauß der Ausstrahlungsmöglichkeiten. Das ist was völlig anderes, als wenn Sie ein UKW-Programm ausstrahlen und das mit ergänzenden Informationen im Internet begleiten. Die Redaktionskonferenz, um nur ein Beispiel zu nennen, täglich von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, dort schalten sich in diesem in dieses, das ist eine Redaktionskonferenz, die über den Tag diskutiert, das Wissenswerte und die Vorbereitung des nächsten Tages diskutiert, können sich Hörer direkt einschalten, die über das, die Internetverbreitung, das Streaming mit dabei sind. Und hier sind Möglichkeiten und Formen ausprobierbar, die wir bisher so nicht haben.
Sie werden auch eine Applikation, eine sogenannte App haben mit D-Radio Wissen. Haben Sie das schon mit dem VPRT, dem Verband der privaten Rundfunk- und Telemedien, abgestimmt? Oder erwarten Sie vielleicht Proteste sogar?
Also ich bin kein ängstlicher Mensch und abstimmen muss ich das mit überhaupt niemandem. Wir haben einen Auftrag, der vom Rundfunkstaatsvertrag definiert ist. Wir haben ein abgeschlossenes Telemedienkonzept, was geprüft ist und was sozusagen entschieden ist. Die Rechtsaufsicht wird, ich sehe nicht, dass die uns auch noch einmal dazwischen funkt. Und insofern wird man sehen, wir halten uns daran, dass wir in unserem Telemedienkonzept, wie wir es beschrieben haben, wir haben den Rahmen, der uns das gestattet, und da sehe ich auch keine Probleme.
D-Radio Wissen.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Till Haase, Sie hören D-Radio Wissen.
Meine Zukunft.
Twitter und Co., das kann man jetzt studieren, und zwar in Birmingham. Und so klingt das Ganze dann in der Vorlesung. Ja, ist, glaube ich, genauso ein Durcheinander wie an jeder anderen Uni auch. Man versteht nicht immer was. Der Studiengang Social Media ist in seiner Art einmalig und es könnte der Studiengang der Zukunft werden. Dave Hart ist Professor an der Uni in Birmingham und unterrichtet Social Media. Hello, Mr. Hart.
Good morning.
D-Radio Wissen. Natur.
Das sind natürlich alles Arbeitsproben. Der Sender ist noch nicht in Betrieb. Seit 14 Tagen tut man aber so, als wäre man schon on air. Und zwar on air über, Sie haben es gehört, übers Internet, ganz klar. Dann aber auch über DAB in ausgewählten Sendegebieten, über Kabel und über Satellit jeweils im Digitalpaket.
D-Radio Wissen. Netzreporter.
Das Eselsbegräbnis und der digitale Selbstmord. Im Christentum, insbesondere im Katholizismus, ist der Selbstmord strengstens untersagt.
Hi there.
Schließlich ist, der reinen Lehre entsprechend, das Leben ein Geschenk Gottes.
I used to be just like you.
Im Internet ist das ganz ähnlich, nur dass von Gott natürlich weit und breit nichts mehr zu sehen ist.
Always online.
Dafür versuchen Communities wie Facebook, den digitalen Selbstmord zu verhindern. Zumindest, wenn der User die Suicide Machine, ein kleines Programm zur Löschung digitaler Existenzen, beauftragt hat.
Web 2.0 Suicide Machine.
In diesem Sinne wünsche ich die Radio Wissen ein langes Leben im Netz und auf allen digitalen Ausspielwegen. Weitere vertiefende, ergänzende Informationen dann im Radio 1 Podcast ab Sonntag wieder on air. Und vergessen Sie nicht, die Antennen zu ehren. Tschüssi. Gleich kommt übrigens Wolfgang Krasse hier, der Alt-68er. Und damit treten Sie in den offiziellen Podcast-Bonustrack des Medienmagazins und Sie sind gleich dabei bei der Geburtsminute von D-Radio Wissen am 18. Januar 6 Uhr. Aber zuvor noch ergänzende Fragen rund um das Programm von D-Radio Wissen. Zunächst noch Willi Stoll, der Deutschlandradio-Intendant, zur Problematik DAB.
Das Interesse von Deutschlandradio an einer DAB-Verbreitung, also einer digitalen Terrestrik, ist sogar höher als das der ARD-Schwestern und von anderen. Denn dies ist absehbar die einzige Chance, wie unsere Programme tatsächlich bundesweit zu verbreiten wären, weil die UKW-Frequenzen begrenzt sind. DAB ist eine unendliche Geschichte. Es gibt jetzt einen neuen Anlauf. Ich gehe davon aus, dass die für DAB vorgesehenen Gelder, die ja von der KEF zunächst blockiert worden sind, dass die freigegeben werden. Aber das sagt noch nichts über die Zukunft von DAB. Wir bleiben so lange dabei, wie uns das möglich ist. Wissen Sie, man muss das auch nicht künstlich problematisieren. Deutschlandradio hat für dieses Programm seinen Auftrag in der digitalen Ausstrahlung. Wir kennen den Rahmen der Möglichkeiten, die uns gezogen werden vom Telemedienkonzept nach dem Drei-Stufen-Test. Und darin werden wir unseren Weg suchen. Sie können heute nicht genau entscheiden, was Sie tun und was Sie nicht tun. Wir sind absolut gesetzestreu. Es verbietet uns niemand Apps. Und wenn wir sie für richtig halten, dann werden wir sie anwenden. Und wenn nicht, machen wir es halt eben nicht. Aber das ist dann unsere Entscheidung. Da müssen wir auch keine VPRT oder andere fragen. Tun wir auch nicht. Wenn ich mit den Gremien klar bin, dann bin ich klar.
Willi Stoll, Deutschlandradio-Intendant. Der nächste Gesprächspartner stellt sich selbst vor.
Geht ganz kurz. Dietmar Timm, Leiter von D-Radio Wissen, 60 Jahre alt, alter gedienter Deutschlandfunk-Redakteur.
Wo waren Sie vorher?
Beim Deutschlandfunk in verschiedenen Funktionen. Ich bin seit etlichen Jahren verantwortlich für den Internetauftritt von Deutschlandradio. Ich war schon Chef vom Dienst beim Deutschlandfunk. Ich habe zuletzt die Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben Multimedia inne gehabt.
Die Frage ist sicherlich berechtigt. Warum hat ein alter Deutschlandfunkhase noch mal Lust, was Neues zu machen?
Es gibt doch nichts Schöneres. Mit 60 Jahren, ich sag mal so, man denkt ja schon ein bisschen an die Zeit danach, nochmal eine solche Aufgabe zu bekommen. Und in jedem Journalistenleben gibt es nichts Schöneres, völlig unabhängig vom Alter, als die Chance zu erhalten, ein völlig neues Radioprogramm aufzubauen. Also diese Chance muss man einfach ergreifen, wenn sie geboten wird.
Nun gibt es ja so ein altes deutsches Sprichwort, ein Fahrrad kann man nicht doppelt erfinden oder zweimal erfinden. Sie wollten aber das Radio in dem Fall nochmal neu erfinden. Wie sind Sie da vorgegangen?
Na, neu erfinden werden wir es nicht können. Aber wir wollen es weiterentwickeln. Wir wollen uns der Zukunft des Radios stellen. Die Radioprogramme und vornehmlich die öffentlichen Rechtlichen haben ja in den letzten Jahren doch eher mit dem Problem zu kämpfen, dass die jüngeren Menschen überhaupt nicht mehr Radio hören. Wir wollen sie zurückgewinnen. Es gibt in den letzten Jahren ein bisschen Ansätze, dass wir Erfolg haben könnten. Denn es gibt ernsthafte Untersuchungen, dass viele, die Podcasts abonnieren im Internet, auf diesem Wege wieder zum Radio zurückfinden. All dieses wollen wir nutzen und wir wollen vor allen Dingen mit sehr seriösen und qualitativ hochwertigen Inhalten eine Ansprache wählen, die, wie wir jedenfalls hoffen, das Radio wieder für jüngere Leute interessant macht. Was das Radio der Zukunft angeht, so ist es ein großes Wort. Wir sagen immer, das Radio der Zukunft gibt es bereits, nämlich bei uns. Wir entwickeln es weiter. Wir sind jedenfalls gewillt, sehr stark mit Radioform zu experimentieren. Wohin das führt, können wir heute noch nicht wissen, sonst könnten wir uns das Experiment schicken.
Nun gibt es ja einen Widerspruch. D-Radio Wissen ist eigentlich kein Radio im klassischen Sinne und ist auch nicht im klassischen Radio zu hören, sondern über Satellit, Kabel und auf diversen Internet-Devices. Wie wollen Sie dann die Leute zum Klassisch-Radio hören zurückholen? Das heißt, zu den Hauptprogrammen, die Sie machen? Oder muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass Radio nicht mehr wirklich nur aus einem Gerät kommt, nämlich dem Radio?
Naja, das Radio im klassischen Sinne gibt es ja schon seit etlichen Jahren nicht mehr. Ne? Wir haben es ja heute schon mit unterschiedlichen Radioformen zu tun. Das ist der Empfang über den Satelliten, das ist der Empfang im Kabel, das ist der Empfang auf mobilen Geräten wie dem Handy, das ist natürlich der Empfang übers Internet, in Webradios, auf dem Laptop, wo auch immer. Also diesen klassischen Radiobegriff als Gerät, den kennen wir ohnehin schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich sag mal, ich habe vor Jahren mal gesagt, als ich gefragt wurde, wie ist das eigentlich mit euren Podcasts? Ist das egal, dass die Leute nur Podcasts abonnieren und nicht mehr das klassische Programm hören? Da habe ich vor Jahren schon gesagt, das ist mir eigentlich wirklich egal, denn es geht darum, unsere Inhalte zu verbreiten und auf welchem Wege sie an die Hörer kommen. Das kann uns eigentlich wurscht sein und ich denke, das gilt heute doppelt so stark wie schon vor Jahren.
Was unterscheidet nun D-Radio Wissen vom klassischen Deutschlandfunk? Der Deutschlandfunk ist auch im Netz, der ist auch begleitet, also auch mit Tönen, Texten, Bildern. Aber was macht die neue Qualität von D-Radio Wissen aus?
Zunächst natürlich die Komposition der Inhalte. Der Deutschlandfunk ist das klassische Informationsprogramm, Deutschlandradio Kultur ist das klassische Kulturradio. Wir entwickeln etwas, was wir Wissensradio nennen, wovon wir glauben, dass es in dieser Mixtur der Themen so noch nicht existiert. Also das wäre die erste Unterscheidung natürlich, dass die Konzentration auf bestimmte Themenbereiche. Aber wir versuchen natürlich, weil wir den Auftrag haben, jüngere Zielgruppen anzusprechen, auch eine ganz andere Form der Ansprache, wie sie dem Deutschlandfunk beispielsweise gar nicht gemäß wäre, zu wählen und auf diesem Wege die Jüngeren zu erreichen. Also wenn Sie so wollen, die qualitativ hochwertigen Inhalte in einer Form der Ansprache, wie man sie eher von den Jugendwellen kennt. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird.
Sie spielen aber auch Musik. Ursprünglich war mal geplant, für jede Tageszeit eine eigene Anmutung zu schaffen, eigen komponiert. Gibt es da jetzt sozusagen Abweichung von dieser ursprünglichen Idee? Und wenn ja, warum?
Ja, es gibt Variationen, wenn Sie so wollen. Die ursprüngliche Idee war jetzt auch nicht auf die Tageszeit bezogen, sondern die ursprüngliche Idee war mal pro Stunde einen anderen Sound zu haben. Wir haben das ein bisschen ausprobiert und sind jetzt eher zu der Linie gekommen, dass wir, so wie wir unser Tagesprogramm hier eingeteilt haben, auf die Quadranten bezogen jeweils einen eigenen Sound senden, weil wir glauben, dass wir diese Quadrantenstruktur dann auch ein bisschen schärfer voneinander abgrenzen können. Denn Sie müssen ja im Radio einen Spagat schaffen zwischen Verlässlichkeit, also zu wissen, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Bestimmtes höre, aber auch Überraschung. Und deshalb ist dieses Soundkonzept im Moment so auf die Quadranten bezogen, wie es ist. Aber wir werden unsere Erfahrungen sammeln und werden es bei Bedarf dann noch ändern.
Als exklusiver Musiker konnte übrigens DJ Kotze gewonnen werden. Was ist aber ein Radioprogramm ohne die Arbeitsbienen, die das Programm erstellen? Dazu gehören auch die Nachrichtenleute. Die nächste Gesprächspartnerin, auch sie stellt sich selbst vor.
Ich bin Christiane Abelein und ich bin Nachrichtenredakteurin für D-Radio Wissen.
Nun haben ja Nachrichten hohen Stellenwert bei D-Radio Wissen, abgesehen davon, dass es auch lateinische Ausgaben gibt. Aber wenn Sie jetzt, Sie haben ja schon parallel sozusagen den Sendebetrieb geprobt, mal kurz sagen, wie hört sich denn tatsächlich so eine D-Radio Wissen Nachrichtensendung an mit den Themen dieser Woche? Was haben Sie geprobt?
Also wir haben ja zwei verschiedene Formate, die Weltnachrichten und die Wissensnachrichten. Die Weltnachrichten, da finden Sie natürlich auch bei uns Haiti jetzt diese Woche, das ist klar. Sie finden aber auch, dass Kuwait seinen Bürgern die Schulden erlassen will. Sie finden auch, dass in China indische Diamantenschmuggler festgenommen worden sind. Das heißt, wir werden sehr viel internationaler. Wir machen aus Deutschland nur noch das Wichtigste, um diesen Platz zu schaffen für international. Und wir sind sprachlich ganz anders als zum Beispiel der Deutschlandfunk. Wir sind konsequent, nutzen wir Hörfunksprache, werden also ein bisschen flüssiger, ein bisschen besser zu verstehen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wir präsentieren selbst. Also wir haben keine professionellen Nachrichtensprecher, dadurch klingt es natürlich auch ganz anders. Es wird ein bisschen wärmer und freundlicher.
Aber so die klassische Nachrichtenpyramide wird es geben, das Aktuelle zuerst und das Unwichtigere Allgemeine zum Schluss?
Also wir machen so eine Art Hybridform tatsächlich. Es wird ein Liedsatzweiter geben, also das Wichtigste zuerst. Und dann ziehen wir die Erklärungen vor, wenn es nötig ist für Verständnis. Weil wir davon ausgehen, dass jüngere Hörer nicht unbedingt immer wissen, was 1963 auf Kuba passiert ist, was auch immer. Das heißt, wenn ich daran anschließe für die Nachricht, ziehe ich erstmal den Hintergrund vor, der normalerweise ganz am Ende der Pyramide kommt und mache dann erst weiter mit den Einzelheiten des Neuen. So wird es aufgebaut sein.
Es passiert ja immer mehr, als man tatsächlich senden kann. Welchen Filter haben Sie für die Nachrichten?
Also wir haben zum einen diesen internationalen Filter, das ist wirklich, dass wir auch gerade in Weltregionen gucken, wo wir normalerweise nicht hingucken, nach Lateinamerika, sehr viel Afrika, China, alles, nicht mehr diesen Schwerpunkt auf USA und Frankreich, den es bisher ja sehr oft gibt. Wir machen nichts Banales. Auch das wird es geben. Wir werden nicht Boulevardesque plötzlich, sondern wir achten immer noch darauf, dass es wirklich harte Themen sind. Nur es dürften auch mal kleinere Themen sein, wenn sie denn für eine gesellschaftliche Entwicklung stehen.
Aber ich nehme mal an, weil Sie auch vornehmlich im Internet gehört werden, dass es auch Internetthemen sind? Oder, also ich meine, gut, in dieser Woche war die Tatsache, dass Google möglicherweise in China boykottiert, wahrscheinlich eine Spitzenmeldung bei Ihnen. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch so den App-Streit mit der Tagesschau. Sowas findet dann in den Nachrichten auch statt?
Machen wir auch. Ob wir das in Wissen oder in Welt machen, in Wissensnachrichten oder in Weltnachrichten, das hängt dann immer ganz davon ab. Klar spielen Medien, auch Bildung und Familienpolitik eine größere Rolle als in anderen Sendern.
Wie oft kommen Sie? Zur vollen Stunde immer? Und dann wie viele Minuten?
Okay, wir haben, wenn man nimmt, eigentlich jede Viertelstunde Nachrichten. Wir haben zur ganzen Stunde die Welt in 100 Sekunden, Viertel nach und Viertel vor Wissensnachrichten und um halb 3 Minuten Weltnachrichten.
Sind das O-Ton-gestützte Nachrichten?
Nee, es sind klassische Nachrichten ohne O-Ton. O-Ton-Nachrichten haben den Nachteil, dass man immer darauf angewiesen ist, welchen O-Ton man denn hat. Das ist nicht immer gut. Außerdem sind sie oft gefärbt von O-Tongeber. Das wollen wir nicht. Wir bleiben neutral nach wie vor und ordnen ein mit Fakten und deswegen die O-Ton-Nachrichten nicht.
Da bietet sich ja fast an, wenn es textbasierte Nachrichten sind, die dann auch irgendwie auszuspielen als Texte. Machen Sie das auch parallel?
Ist geplant, ja. Also gerade die Welt in 100 Sekunden soll auch aufs Handy gehen. Bei den Wissensnachrichten zum Beispiel hoffen wir ein bisschen, dass die Unis und Forschungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, uns zum Beispiel mindestens verlinken, wenn nicht als Ticker auch auf die Seite schalten. Da ist eigentlich vieles möglich. Wie viel funktionieren wird, wird man mal gucken müssen.
Damit kommen wir zum Sendestart von D-Radio Wissen am 18. Januar 2010 um 6 Uhr. Das stimmt nicht ganz. Bereits 8 Minuten vorher gab es eine Live-Modulation, wie der Techniker sagt. Da wurde das Mikrofon einfach schon mal angeschaltet. Hören Sie von diesen 8 Minuten den Extrakt ohne Pausen, ohne Geklapper, etwa reduziert auf 4 Minuten und danach den Original-Sendestart von D-Radio Wissen.
Ist denn hier was oder ist hier gar nichts?
Wir haben ein bisschen das Mikrofon offen. Okay. Einfach so ein bisschen so die Stimmung vor dem Sendestart hier einzufangen.
Ja, das ist doch ganz wunderbar, ne? Ein bisschen Atmen muss er da rüberkommen.
Ein bisschen Atmen muss er da rüberkommen.
Wir fragen mal die Übernahmeregie. Hört die Übernahmeregie?
Hallo. Morgen.
Ja, kannst du jetzt auch die Wissen abhören. Aber wir hören mal sicherheitshalber weiter Klinke ab.
Ja, genau.
Wie gesagt, du kannst ja mal zwischendurch irgendwie mal umschalten auf die Wissen. Ja, müsste gehen. Einzige Zettel holen. Wir haben ja das nur deshalb gemacht, weil hier auf
dem das nicht hatten.
Weil wir den Punkt nicht hatten als Sendepunkt, weil sonst bei Leitungen er natürlich die Rückleitung, also das eingemischte Signal nicht hörte. Ne?
Genau. Wo ist die Moderatorin?
Sie kommt gleich.
Ist schon geflohen, hätte sie an ihrer Stelle auch gemacht.
Okay. Alles, was hier nicht reingehört, jetzt raus.
So.
Komm, mach Tür zu. Kommen Sie, ist okay.
Dass ich einfach nochmal Sie mit der Uhr da hinten, dass irgendwie so der Countdown sozusagen läuft.
Das können Sie machen, bitteschön.
So ein total natürliches Umgestellt, das ist doch ganz egal.
Habt ihr schon on air geschaltet?
Ja, klar. Wir sind schon on air.
Ja. Drigo meinte, wir hätten nicht on air geschaltet.
Wir?
Ja, ist on air?
Wir seid on air.
Na klar. So.
Take it easy.
Ja, sicher, ich bin total entspannt. Du auch, ne?
Ja, klar.
Jesus.
Thomas spielt sein Interview.
Ja, genau. 7.40 Uhr, glaube ich.
20, meine ich.
7.20 Uhr hat sich das geändert.
Ja, danke.
Wo machen wir das?
Das machen wir oben. Also du kommst mit mir und
dann machst du die Tür zu. Mhm.
Danke, Herr Kollege. Das ist sehr nett. Oh, 27 machen wir das.
So.
Wir gehen von hier zusammen, ja?
Warte mal eben kurz. Hier ist Nachrichtenmikro, ne?
Richtig.
Das Gastmikro können wir dann ja auch gleich wieder zumachen, ne?
Das können wir schon. Also
ja.
So. Machen wir auch also jetzt kurze Zäsur. Also vor eine Minute vorher auch unsere Mikro zu. Mhm. Also 10 Sekunden vorher.
Ach. Manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, dass die Senderegie so weit weg ist, nicht wahr?
So weit weg sind wir nicht.
Die hören alle, also natürlich.
Wie ihr hört zu, das hat mir keiner gesagt.
Also kurz nach deinem 7 Uhr Block treffen wir uns und gehen nach oben.
Genau. Ich komme dann einfach.
Ja.
Aber jetzt machen wir erstmal das hier.
Ja. Hast du die Musik gehört? Diese auf C?
Ja.
Hast du?
Nee, habe ich nicht.
So klingt's.
Ja, ist okay. Habe ich gestern mal reingehört.
Gut.
Hey, Herr Kreiskurt.
Ich möchte euch nicht durcheinander bringen, aber ihr seid damit gerade on air.
Ich weiß.
Wir wissen das, wir wollen das.
Das ist extra.
Ja.
Unbedingt.
Ja. Das machen wir jetzt, ja. Wir schmeißen jetzt Herrn Kreiskurt raus und dann geht's ja, los. Stimmt. Okay. Okay. Wie viele Leute passen da eigentlich rein in diese Senderegie?
Viele.
Und alle lächeln freundlich. Ich freue mich auch sehr, sie alle zu sehen. Ja, ihr habt ja meine Bankverbindung, ne?
Es wäre nett, wenn die alle anfangen zu blitzen. Also.
Genau, und ihr wisst wie im Zoo, gleich die Blitze bitte ausschalten, ne? So, ich mache jetzt das Mikro mal zu, meine Herren und Damen.
D-Radio Wissen.
Ja, da sind wir, liebe Freunde der niveauvollen Radiounterhaltung. Mein Name ist Rebecca Link und jetzt die Welt in 100 Sekunden.
Mit Sonja Helmke. In Chile wird der konservative Politiker Sebastian Piñera neuer Präsident. Der 60-Jährige kam bei der Stichwahl gestern auf knapp 52% der Stimmen. Der Kandidat der bisherigen Regierungskoalition, Eduardo Frei, erreichte gut 48%. Er gestand seine Niederlage ein. Die Menschen in der Ukraine entscheiden in einer Stichwahl über ihren nächsten Präsidenten. Bei der Wahl gestern erhielt Oppositionsführer Viktor Janukowitsch zwar die meisten Stimmen, er überzeugte aber nur 38% der Wähler und verpasste damit die absolute Mehrheit. 24% wählten Regierungschefin Julia Timoschenko. Sie ist die zweite Kandidatin bei der Stichwahl am 7. Februar. In Haiti sind mittlerweile mehr als 70.000 Tote geborgen und begraben worden. Das teilte der Minister für Alphabetisierung, Carol Joseph, mit. Außerdem gelte ab sofort bis Ende Januar der Notstand für den Karibikstaat. Nach dem Erdbeben vor 6 Tagen werden nun immer häufiger Plünderungen und Unruhen gemeldet. Im Laufe des Tages wollen die türkischen Behörden den Papstattentäter Ali Akşa freilassen. Der Rechtsradikale hatte im Mai 1981 auf Johannes Paul II. Geschossen und ihn dabei schwer verletzt. Zunächst saß Akşa in italienischer Haft. Nach seiner Begnadigung im Jahr 2000 kam er wegen eines anderen Verbrechens in der Türkei ins Gefängnis. Der deutsche Film Das Weiße Band von Michael Haneke hat einen Golden Globe bekommen. Er wurde in Los Angeles als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Die Ehrung als bester Nebendarsteller erhielt der österreichische Schauspieler Christoph Waltz für seine Rolle in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Bester Regisseur wurde James Cameron mit seinem Werk Avatar.
D-Radio Wissen. Agenda.
Ich sage noch einmal freundlich guten Morgen an dieser Stelle. Wir haben es geschafft, da sind wir, die Radio Wissen. Ja, wir haben noch ein bisschen aufgeräumt, die Pizzakartons von der letzten Nacht. Wir haben auch noch mal ein bisschen feucht durchgewischt, damit auch alles schön aussieht. Und was dann hier ganz genau passiert auf die Radio Wissen, das erschließt sich Ihnen dann hoffentlich im Laufe des Tages. Allerdings hoffentlich auch nicht so ganz. Sie wissen ja, Beziehungen, denen das Mysterium abhanden kommt, die sind dann irgendwann auch entsetzlich langweilig. Und das wollen wir natürlich ganz entschieden nicht sie langweilen. Dann schon lieber Ihnen ab und zu mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Schauen wir mal, wie wir das auf die Reihe kriegen. Was will die Zukunft vom Radio? Oder was wollen wir von Ihnen? Hirn will Arbeit jedenfalls, haben wir uns gedacht hier bei D-Radio Wissen. Fragen über Fragen, eine, die sich mit den Medien der Zukunft auseinandersetzt, ist eine Dame namens Mercedes Bunz. Sie lebt in London, sie schreibt dort unter anderem für Guardian Online, hier in Deutschland für das Debug-Magazin und macht sich so ihre Gedanken über die Medien der Zukunft. Aber an dieser Stelle möchten wir natürlich als allererstes mal wissen, Mercedes Bunz, ihr Hirn will doch bitte schön auch Arbeit, oder?
Ja, absolut. Sehr gerne. Dann, morgens hat es zwar immer noch ein paar Probleme, aber prinzipiell möchte ich schon sehr gerne arbeiten.
Dann schildern Sie uns doch bitte an dieser Stelle mal, wie Sie Radio hören und wie Sie gerne angesprochen werden möchten von einem Radioprogramm, damit Sie sich nicht gleich nach 2 Minuten zu Tode langweilen.
Ich höre eigentlich sehr gerne Hintergrundinformationen, ein bisschen vertiefende Informationen, also zu bestimmten Sachen. Da bleibe ich dann am ehesten dran hängen.
Ach, das ist ja dann doch eher so die klassische Radiohöre, oder? Ein aktuelles Thema, wo Sie dann gerne auch hintergründig zu informiert werden möchten.
Exakt, genau.
Naja, aber ist das denn wirklich das Radio der Zukunft? Das ist ja doch relativ konventionell. Wie werden wir das in Zukunft haben wollen oder wie stellen Sie sich das vor?
Naja, das Ding ist ja, ich glaube, also man denkt immer, die neuen Medien machen immer alles ganz, ganz anders. Und in Wirklichkeit ist es so, dass sie zwar unseren Gebrauch von Medien verschieben, aber bestimmte Sachen haben wir auch gerne weiterhin. Das heißt, ich werde mein Radio dann hören wollen, wenn ich das höre. Das heißt, wenn es jetzt gesendet wird und ich möchte es gern 20 Minuten später hören, dann werde ich mir die Sendung eben runterladen und 20 Minuten später beginnen. Mhm. Das ist sozusagen ein großer Unterschied.
Also letzten Endes geht es aber tatsächlich ganz klassisch um fundierte Inhalte, nur wie Sie sich das dann zuführen, das darf ruhig ein bisschen moderner sein, als es jetzt ist, oder wie?
Das darf moderner sein und das breitet sich natürlich auch aus. Das heißt, ich werde nicht mehr nur Radio hören und das war's dann, sondern das ist ja auch jetzt schon so, ich gehe dann vielleicht auf Ihre Webseite und gucke nach, was es dort alles noch an weiterer Information gibt.
Sie gehören ja zu diesen modernen Menschen, die zum Beispiel schon für Online-Medien schreiben und viel unterwegs sind, einfach gewöhnt sind, etwas konventionellere Wege zu wählen. Also sowohl für die Arbeit als auch hinterher das dann eben zu verbreiten. Haben Sie das Gefühl, in Ihrer Umwelt ist das tatsächlich auch schon so angekommen, dieser Bedarf nach neuen Wegen?
Ich glaube bestimmt, es gibt tatsächlich so eine Art von Generationskluft und jede Generation nutzt die Medien sehr, sehr unterschiedlich. Die Generationen hinter mir, also die noch etwas jünger sind, die Teenager sozusagen, die schicken sich heutzutage zum Beispiel schon Video-Messages. Also da wird dann auf Facebook oder in einem anderen sozialen Netzwerk die Freunde nicht mehr mit einer E-Mail angesprochen oder einer Nachricht, sondern die wird einfach mal kurz in den Computer hineingeredet und dann wird die Videonachricht abgeschickt. Von daher verändert sich das natürlich, aber ja, also prinzipiell wollen wir eigentlich einfach miteinander kommunizieren und dazu nutzen wir eben das Medium, das wir am liebsten mögen.
Ja, soziale Netzwerke ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, der Spiegel war es, der kürzlich mal titelte mit Generation Facebook. Welche Rolle spielen denn diese sozialen Netzwerke in der Zukunft Ihrer Meinung nach?
Das ist, glaube ich, sehr verschieden. Sie spielen auf jeden Fall aber eine große Rolle und sie spielen auch für das Internet nochmal eine große Rolle. Aber es ist nicht so, dass alle Leute, glaube ich, auf Facebook sein müssen oder sein werden. Man hat ja immer so ein bisschen die Angst, dass sich sozusagen die sozialen Beziehungen in die Technologie hinein entflüchtigen. Und das ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dass die Leute das sozusagen zur Unterstützung benutzen. Das ist auch ganz nett, um Verbindung zu halten zu Freunden, die man ein bisschen aus den Augen verliert, weil sie weggezogen sind. Und über so ein soziales Netzwerk kriegt man halt schon mit, was gerade dort passiert an dem anderen Ende des Erdteils. Also ich bin ja zum Beispiel nach London gezogen und meine Freunde in Deutschland bekommen das durch Facebook automatisch mit, was ich hier so treibe und was ich mache. Und das ist schon ganz gut, aber es ist kein Must sozusagen.
Ja, aber das Interessante an diesen sozialen Netzwerken ist ja der Aspekt, dass sich da offenbar Leute treffen, die auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen. Also auf der einen Seite haben wir die Leute, die ganz selbstverständlich mit neuen Medien umgehen, also nennen wir sie mal die Futuristen. Und auf der anderen Seite finden wir aber in sozialen Netzwerken auch Leute, die dort unterwegs sind, denen wir das vielleicht gar nicht so zugetraut hätten. Ältere Menschen zum Beispiel,
ja,
die ganz
Vater
selbstverständlich.
Ist auf Facebook.
Ja, sehen Sie mal.
Mein Vater ist auf Facebook und hat neulich seinen Status in ist jetzt verheiratet verändert.
Ja, aber schauen Sie, also da haben wir dann doch die Traditionalisten und die Futuristen auf einmal unter einem Dach. Also das ist ja doch ein futuristisches Element, oder?
Ja, absolut. Es ist, glaube ich, einfach so, dass es immer normaler wird, das Internet zu benutzen. Und deswegen werden die Futuristen jetzt immer mehr ein bisschen an den Rand gedrängt.
Ist
richtig so.
Muss man sich denn überhaupt für eins entscheiden? Also muss ich ewig entweder altmodisch bleiben und auf den ganzen neumodischen Quatsch schimpfen? Oder bin ich ein beinharter Verfechter dieser neuen Techniken? Also muss ich zwangsläufig mich dem einen Lager zuverorten? Oder kann ich auch beides haben, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass jetzt die Phase beginnt. Also wir haben jetzt die ersten 10 Jahre des neuen Jahrhunderts glücklich hinter uns gebracht und ich glaube, jetzt beginnt gerade die neue Phase, die Sie gerade so schön beschrieben haben. Man muss sich nicht mehr für ein Lager entscheiden.
Mercedes Bunz über das Radio der Zukunft und die Medien der Zukunft auch ganz im Allgemeinen. Mehr über uns erfahren Sie bei uns im Internet auf deradiowissen.de. Wir sind jetzt nämlich auch komplett online. Da stehen zum Beispiel auch sehr interessante Dinge über Empfangbarkeiten.
Thank you.
So, jetzt haben Sie uns ein bisschen gehört. Wir haben ja schon darüber geredet, was das Radio der Zukunft theoretisch so soll und kann. Aber was genau machen wir hier eigentlich? Wir nehmen Sie an dieser Stelle mal mit. Stefan Beuting heißt unsere freundliche Sendestart-Hostess. Der hat sich von der Pforte an durchgefragt. Also einfach an der Hand nehmen und mitlaufen an dieser Stelle, bitte.
Also Sie gehen praktisch die Treppe hier hoch, dann halten Sie sich rechts, so weit, bis Sie eigentlich von der Wand laufen. Dann folgt ein paar Meter weiter ein Flur und ab da ist es ausgeschildert.
P3, links abbiegen. Der DIN A4-Zettel mit grünem Textmarker verrät die Richtung. P3 ist Arbeitstitel für D-Radio Wissen. Nach Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur die dritte, die jüngste Schwester in der Programmfamilie. Im eigentlichen Sendestudio wird noch mit schwerem Gerät hantiert. Wenige Meter entfernt, im provisorischen Studio und in den Redaktionsräumen, herrscht bereits fast so etwas wie Routine. Die ersten Probesendungen liegen schließlich schon 2 Monate zurück. Seit 2 Wochen läuft D-Radio Wissen im Testbetrieb.
Wie Unschuldige ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten, das ist unser Thema in dieser Viertelstunde hier auf D-Radio Wissen.
Hinter einigen schalldichten Studioglasscheiben bereitet sich Paulus Müller auf seine Moderation vor.
Ja, mich hat schon überrascht, dass wir Moderatoren wirklich spielen dürfen. Irgendwie andere Zugänge finden und eben weg vom Standard gehen und einfach mal machen.
Das Machen erstreckt sich auch auf die Technik. Selbstfahrerbetrieb heißt, die Moderatoren haben den Finger am Regler. Entscheiden selbst, wie lange die Musik unter der nächsten Moderation stehen bleibt.
Ich glaube, der Jingle ist einfach viel zu lang zwischen dieser Stinger da, zwischen der Moderation und der Nachrichtenansage. Also ich finde, da könnte man den aufhören lassen. Der ist jetzt, naja, 6 Sekunden lang.
Was dann aber nicht am Moderator hängen bleibt, sondern von der Regie umgesetzt wird. Ein Techniker und ein Redakteur, der sogenannte Co-Pilot, organisieren dort Live-Interviews und kontrollieren den Ablauf.
Oder über Tunesien oder irgendwas. Also ich denke jetzt da irgendwie, weiß nicht, ob das ist, was ich dann gerne hören würde.
Auf dem Weg von der ersten Idee bis zur Umsetzung landet jedes Thema, früher oder später, im großen Redaktionsraum von D-Radio Wissen. Hohe Decke, hellgraue Schreibtische, Platz für über 20 Mitarbeiter. Die Oberflächen der Büroschränke leuchten frisch grün. Für die allermeisten Hörer wird D-Radio Wissen als Stream im Internet hörbar. Um die vielfältigen Netzschnittstellen kümmern sich die Online-Redakteure. Und zusätzlich zum Sendestart auch um die Selbstdarstellung. Anja Stöcker.
Also wir haben zum Beispiel hier die Leitung, dann haben wir das Bild von Dietmar und hier geht der Text los. Mehr als 650 Millionen Jahre brauchte die Evolution.
Die D-Radio Wissen Redaktion verstanden als ein großes Gehirn.
Anstatt der üblichen Personenbeschreibungen und Aufgabenbeschreibungen.
Mittel- und Langfristplanung, Hörfunk- und Online-Redaktion. Alles auf einer Ebene. Mit Ausnahme der
D-Radio Wissen. Nachrichten.
Die kommen, zusammen mit den Redakteuren, aus einem Büro weiter oben. Dort nebenan die Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks. Man ist da zwar nah bei Information und Seriosität, doch weit entfernt vom Studio.
Das Treppauf, Treppab hat manchmal zur Folge, dass ich relativ außer Atem unten ankomme, wenn ich nur 2 Minuten habe, bevor die Sendung losgeht.
Welt- und Wissensnachrichten 4-mal pro Stunde. Das hält die Nachrichtenredakteure auf Trab. Rein baulich eine Zwischenlösung. Im übertragenen Sinne passt es ganz gut zum Programm.
Es wird nie fertig sein. Wir werden hoffentlich immer weiter experimentieren und rumprobieren.
D-Radio Wissen. Die Geburtsminuten eines neuen Radioprogramms, toi toi toi. Ich würde mich aber auch freuen, wenn Sie uns die Aufmerksamkeit schenken würden. Ob das nun ist hier im Podcast, live im Radio oder auch, es gibt Begleitvideos zu dieser Sendung auf YouTube, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich in jedem Fall
Radio 1.